Folge 5. Über Petrus, einen einzigartigen Steuertrick und die Menschenfischerei. Eine Stelle, die wohl nur selten im Zusammenhang mit dem Papstamt besprochen wird, ist die seltsame Erzählung von Jesus, Petrus und den Tempelsteuern. Als Jesus und die Jünger nach Kapernaum kamen, traten jene, welche die Doppeldrachme einzogen, zu Petrus und fragten: Zahlt euer Meister die Doppeldrachme nicht? Er antwortete: Doch. Als er dann ins Haus hineinging, kam ihm Jesus mit der Frage zuvor: Was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige dieser Welt Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Als Petrus antwortete: Von den anderen, sagte Jesus zu ihm: Also sind die Söhne frei. Damit wir aber bei ihnen keinen Anstoß erregen, geh an den See, wirf die Angel aus und den ersten Fisch, den du heraufholst, nimm, öffne ihm das Maul und du wirst ein 4-Drachmen-Stück finden. Das gib ihnen als Steuer für mich und für dich. Wir finden diese Episode nur bei Matthäus. Vielleicht nicht ganz überraschend, der Mann war ja ein Zöllner gewesen, bevor ihn Jesus berufen hatte. Er hatte gewiss ein Auge für Steuertricks, auch wenn dieser hier ein ganz besonderer ist. Ein paar Dinge fallen Heschmeier ins Auge. Das erste ist, dass Jesus ein für ihn seltenes Wir benutzt. Vor allem aber, dass dieses Wir nicht ihn und die Jünger meint, sondern nur ihn und Petrus, wie auch der Fortgang des Wunders zeigt. Nun, könnte das nicht bedeuten, dass nur er und Petrus anwesend waren? Was sagt der Kontext? Wir erfahren, dass alle Jünger mit Jesus nach Kapernaum gekommen waren. Sie waren also da und sicher begleiteten sie ihren Meister. Das zweite, das Heschmeier vorhebt, ist folgendes. Jesus und die Jünger kommen nach Kapernaum. Und an wen wenden sich jene, die die Tempelsteuer einziehen? Nicht an Jesus. Sie fragen Petrus, der hier als Stellvertreter Jesu angesprochen wird und der auch im Namen Jesu sogleich die Antwort gibt. Nicht uninteressant, meint Heschmeier. Das dritte Detail ist die Tatsache, dass Jesus nicht will, dass er und Petrus zum Skandalon, zum Stolperstein werden. Heschmeier zeigt auf, dass in der Tat im Neuen Testament nur zwei Personen als Stolperstein bezeichnet werden. Jesus bezeichnet Petrus so im vorausgehenden Kapitel, Matthäus 16, und Petrus bezeichnet Jesus so im ersten Petrusbrief. Diese beiden Stellen klingen nach Heschmeier hier in der Passage an, wo beide gemeinsam genannt werden. Dies zeige die enge Verbindung Jesu mit seinem Stellvertreter. Abermals ein interessanter Hinweis, aber nach meinem Dafürhalten wohl nicht ganz so aussagekräftig, wie Heschmeier angibt. Der vierte Punkt betrifft die Erklärung Jesu, dass er und Petrus nicht zahlen müssen, da die Söhne frei sind. Manche haben darin eine Kritik Jesu am Tempel gesehen oder als ein Hinweis auf das Auseinanderdriften von Juden und Christentum. Aber Heschmeier argumentiert, wie mir scheint richtig, dass Jesus in Steuerfragen bekanntlich keinen revolutionären Kurs fuhr. Was also ist mit den Söhnen hier gemeint? Das Söhne im Plural und das nachfolgende Wunder schließt Petrus ohne Zweifel ein. Es kann also nicht die einzigartige Gottessohnschaft Jesu gemeint sein. Söhne kann sich auch nicht allgemein auf die Söhne Israels beziehen, denn praktisch alle Söhne Israels, einschließlich der Konvertiten und befreiten Sklaven, mussten nach den Bestimmungen des Buches Exodus bezahlen. Ausgenommen waren nur Frauensklaven sowie Unmündige, erklärt der Jerusalemer Talmud, und Priester sind ausgenommen, und zwar zur Wahrung des Friedens, was auch immer das bedeuten soll. Der Hintergrund hierfür ist, dass die Leviten kein Land bekamen, wie die anderen Stämme Israels, sondern stattdessen den zehnten Teil von den Erträgen des Landes. Der Zehent von diesem Zehent stand dann den Priestern zu, nach Maßgabe von Numeri Kapitel 8. Die Priester waren also die einzigen, die keine finanzielle Abgabe zu leisten hatten. Und hier setzt Heschmeier nun an. Er argumentiert, Jesus würde hier auf sein Hohepriestertum anspielen, an dem Petrus, und das sei signifikant, durch Christi Wort und Handlung klar einen Anteil erhalte. Ein interessanter Gedanke. Zwingend finde ich auch diesen nicht, aber es ist zumindest bemerkenswert, wie in der späteren christlichen Tradition konkret die steuerliche Stellung der Kirchenglieder auch mit Hilfe dieser Stelle verstanden wurde. Calvin übergeht die Sonderstellung des Petrus und will die Steuerfreiheit nur für Jesus ausgesagt wissen. Alle Gemeindemitglieder haben daher etwas beizutragen. Die Anabaptisten verstehen es im Sinn, dass alle Gläubigen von Abgaben befreit sind, weil alle Söhne und Töchter in Christus geworden sind. Für Calvin zersetzen sie auf diese Weise die göttliche Ordnung. Hingegen hat die katholische Tradition in der Tat vom Klerus in vielen Phasen der Geschichte keine Steuern zum Unterhalt der Kirche eingezogen. Wenn das mit dieser Stelle begründet werden soll, dann stünde Petrus hier aber notwendigerweise stellvertretend für alle Apostel und Heschmeyers Argument zur Herausstellung des Petrus würde leiden. Was für mich persönlich an der Passage das interessanteste Detail darstellt, ist die Tatsache, dass Jesus die Doppeldrachme nicht aus der Tasche zieht oder aus der Gemeinschaftskasse der Apostel holen lässt, sondern dass er Petrus fischen schickt und auf diese Weise die Steuerschuld begleicht. Die Wunder Jesu sind nie Zauberkunststücke, es sind keine Machtdemonstrationen, sondern Zeichen. Sie sollen etwas zeigen. Wenn Jesus etwa Brot vermehrt, dann lernen wir hier nicht nur etwas über die Macht Gottes, sondern etwas über Gottes Vorsehung. Uns wird die Parallele zwischen Mose und Jesus vor Augen gestellt, dem Manna und dem Brot. Und wir halten einen Hinweis auf das, worauf beide zeigen, die Eucharistie. Die Wunder Jesu sind lebendige Parabeln, wie Heschmeyer richtig sagt. Darum ist es auch hier signifikant, dass Jesus Petrus fischen schickt. Die Bedeutung des Fischens können wir vielleicht besser entschlüsseln, wenn wir uns zwei weiteren Stellen des Evangeliums zuwenden, die mit einem wundersamen Fischfang zu tun haben. Und in beiden spielt Petrus abermals eine besondere Rolle. Die erste Stelle. Jesus sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: »Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete ihm: »Meister, wir haben schon die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen.« Das taten sie, und sie fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen, und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, so dass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus zu Füßen und sagte: »Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr.« Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: »Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen.« Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Heschmeyer verweist darauf, dass diese Begebenheit nach Lukas keine Zufallsbegegnung war. Die Heilung der Schwiegermutter des Petrus wird im vorausgehenden Kapitel beschrieben. Petrus hatte wohl die staunenswerte Predigt in der Synagoge, Jesu Vollmacht bei der Dämonenaustreibung, wie auch ein Heilungswunder erlebt. Sicher jedoch, aber davon wenigstens Bericht erhalten. Und dann die Ergriffenheit der Menge am See erlebt. Die anderen Evangelien liefern andere Details zur Berufung der Jünger. Will man die unterschiedlichen Passagen harmonisieren, verstärkt dies die Annahme, dass Jesus nicht zufällig ins Boot des Petrus gestiegen war. Wie dem aber auch immer sei, kommt bei diesem Geschehnis Petrus die Schlüsselrolle zu. Und das, obwohl der Plural im letzten Vers der Stelle impliziert, dass Jesus dort am See mehr als einen Jünger in seine Nachfolge gerufen hatte. Petrus war also nicht allein, das Evangelium selbst erwähnt Jakobus und Johannes, und vermutlich war auch sein Bruder Andreas bei den Geschehnissen anwesend. Andreas, der nach dem Johannesevangelium Jesus immerhin noch vor Petrus gefolgt war. Und doch ist es Petrus, der von Jesus gebeten wird, abzulegen. Petrus wird angewiesen, zu den Tiefen zu fahren. Petrus ist es, der sich niederwirft und seine Sündhaftigkeit bekennt. Und Petrus ist es, zu dem Jesus sagt, dass er fortan Menschen fischen werde. Wir sehen hier abermals die Sonderstellung, die sich durch alle Evangelien zieht. Petrus führt alle Apostellisten an, so wie Judas immer am Ende steht. Die Reihenfolge dazwischen ist in einem gewissen Maß variabel. Die Apostel fallen dabei in drei Vierergruppen. Die erste Vierergruppe beinhaltet außer Petrus immer Andreas, Jakobus und Johannes, wobei Markus Andreas und Lukas Johannes als zweites nennt. Wer nach Petrus kommt, ist also nicht durch eine tradierte Ordnung fixiert. Auch Beinamen der Apostel wie Boanerges, Zöllner oder Zelot variieren. Doch jene an der ersten und der letzten Stelle haben sowohl ihren Platz wie auch ihren Beinamen. Simon, genannt Petrus, der Fels, ist das Gegenbild zu Judas, der ihn verraten hat. Ist der Verrat an Jesus der Grund für die Reihung des Judas am Schluss? Ist das Felssein des Simon der Grund für die Erstreihung des Petrus? Was für die Apostel als Ganzes gilt, gilt auch innerhalb der ersten Vierergruppe. Hier finden wir drei, die zum inneren Kreis Jesu gehören: Petrus, Jakobus und Johannes. Sie sind die alleinigen Zeugen bestimmter Ereignisse. Und auch in diesem inneren Kreis ist Petrus Wortführer und zugleich alleiniger Empfänger von Erbauung, aber auch Tadel. Die Evangelisten heben ihn darüber hinaus auf andere Weisen hervor. Petrus und die Elf, Petrus und die, die mit ihm waren. Lukas schreibt nicht Petrus und die anderen Apostel, sondern Petrus und die Apostel. Gerade Lukas behandelt Petrus geradezu, als sei er nicht bloß ein Apostel, sondern mehr. Dies schienen auch die Einwohner Jerusalems zu wissen, von denen es im gleichen Kapitel heißt, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Selbst die Kranken trug man auf die Straße hinaus und legte sie auf Betten und Liegen, damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Nach Johannes Kapitel 20 eilen Petrus und Johannes am Tag der Auferstehung zum Grab. Johannes kommt als erster an, doch er wartet, bis Petrus kommt und lässt diesen zuerst eintreten. Petrus genießt eine Sonderstellung. Und diese kann man wie folgt zusammenfassen. Jesus zog eine Menge Menschen an, unter denen ihm viele als Jünger folgten und die er aussandte, wie die 72. Aus all seinen Jüngern wählte Jesus 12. 3 von diesen gehörten zum engeren Kreis und einer von diesen sticht hervor, wann immer von den Aposteln die Rede ist. Und so ist es auch bei der noch ausstehenden Stelle zum Fischfang. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. 3 Aspekte stechen hier hervor. Erstens der große Fang. So wie beim Wunder des Fischfangs bei der Berufung der Jünger, wie auch jetzt an dieser Stelle, wird deutlich, ohne Christus fangen die Jünger nichts. Hier geht es sogar noch weiter. Auf dem Kohlenfeuer finden die Apostel, als sie an Land gehen, bereits Fisch und Brot. Jesus ist also nicht auf die Arbeit der Jünger angewiesen, und doch lädt er sie ein, von ihrem Fang zu bringen. Hier geschieht nun zweitens etwas Interessantes, das leicht überlesen wird. Zu siebt sind die Apostel auf dem Wasser und mühen sich ab, die Netze einzuholen. Und nachdem Petrus ins Wasser springt und zu Jesus schwimmt, bleiben 6. Sie vermögen nicht mehr, als das Netz hinter sich nachzuziehen. Doch auf das Wort Jesu hin steigt Simon Petrus nun allein ans Ufer und zieht das Netz an Land. Drittens, das Netz ist mit 153 großen Fischen gefüllt. Aber es zerreißt nicht. Das 21. Kapitel bei Johannes ist ein Nachtrag zum Evangelium und es wurde schon früh als Kapitel über die Kirche gedeutet. Johannes 20 beschreibt die Erscheinung des Auferstandenen und schließt mit den Worten, dies ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Die Jünger glauben. Das Johannesevangelium scheint zu Ende. Dann das Kirchenkapitel. Es wurde nicht verfasst, damit wir durch einen dritten Auferstehungsbericht nun endlich an die Auferstehung glauben. Johannes setzt diesen Glauben nach dem Schluss des 20. Kapitels voraus. Hier geht es vielmehr um Dinge, die für die zweite Generation, also für die junge Kirche, von Bedeutung sind. Es ist in gekürzter und verdichteter Form eigentlich so etwas wie die Parallele zur Apostelgeschichte im Doppelwerk des Lukas. Wir lernen etwas über die Kirche. Wir lernen etwas über den Dienst Petri in der Kirche. Petrus sagt, er geht fischen. Die anderen gehen mit ihm. Petrus ist der Fischer, die anderen sind Fischer mit ihm. Und es ist abermals Petrus, der den Fang einbringt. Etwas, das die anderen ohne ihn nicht können. Auch Petrus selbst kann es nicht aufgrund seiner eigenen Kraft, sondern nur auf das Wort, das heißt auf den Auftrag Jesu hin. Gregor der Große erkennt hier den Zusammenhang zwischen der Landung der Fische und dem Folgedialog von der Liebe und dem Weiden der Schafe und Lämmer, den wir schon aus der letzten Folge kennen. Petrus ist der Hirt der ganzen Herde, er ist der Menschenfischer unter den Menschenfischern und er holt das Netz an Land, ohne dass es zerreißt. Sein Dienst ist in beiden Fällen einer der Einheit. Petrus ist nicht besser als die Apostel, vielmehr ist er bestellt zu einem Dienst an den anderen Aposteln. Er ist bestellt zum Diener der Diener Christi. Die Aufgabe des Petrus ist es, die Kirche aus all den Völkern, so wird die Zahl der 153 Fische meist gedeutet, zum ewigen Ufer zu bringen, ohne Risse, Spaltungen und Schisma. Es ist seine Berufung und sein Dienst, der Einheit der Kirche zu dienen.